Stellt euch vor, wir planen eine Reise. Wer gestern das Wetter erlebt hat, ja, der kam ein bisschen in Reiselaune, dieser Schneegraupel, der da runterkam. Und wir freuen uns doch schon, wie die Sonne kommt. Also lasst uns vorstellen, wir planen eine Städtereise. Und zwar eine Reise nach Rom. Und was machen wir da? Oder was machen wir auch in der Vorbereitung? Ja, wir buchen nicht nur einfach Tickets und eine Unterkunft, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen wissen, was uns da erwartet. Ja, und dann gibt es diese kleine Serie von Reiseführern, die Marco Polo Serie, wer sie von euch kennt. Und dort können wir dann ja einmal ein Exemplar von Rom kaufen und können dann einige Artikel schon mal lesen von dem, was uns da erwartet. Da gibt es dann vielleicht Artikel über die Spanische Treppe oder das Pantheon und Vatikanstadt und was es dort noch alles zu sehen gibt. Und wenn wir uns heute wieder in den Römerbrief begeben, werden wir heute uns eine Stelle anschauen, die so ähnlich wie dieser Marco Polo einen Ausblick gibt auf das, was wir noch sehen werden. Im Newsletter habt ihr gesehen, dass eigentlich jetzt die Verse 8 bis 15 dran sein sollten. Aber in der Vorbereitung, in diesen Versen auch, wo wir gerade waren, ist es mir so nochmal deutlich geworden, was wir hier eigentlich auch für Schätze haben. Und ich habe mich dazu hinreißen lassen, dass wir uns nochmal die Verse, oder nicht nochmal, sondern dass wir die Verse 5 bis 7 uns einmal nochmal genauer anschauen wollen. Weil hier sind so viele wunderbare Sachen drin, die für den Rest des Briefes wichtig sind. Und damit wir, wenn wir durch den Rest des Briefes gehen, auch gut vorbereitet sind. Ja, denn Paulus macht hier etwas ganz Wunderbares und schreibt hier in einer ganz meisterlichen Art und Weise einen kleinen Marco Polo für uns. Und deswegen werden wir uns heute nochmal in die Verse 5 bis 7 nochmal reinstürzen und sie genauer anschauen. Aber was haben wir bisher gesehen? Ja, wir waren in den Versen 1 bis 7, die so ein bisschen die Einleitung sind, die Überschrift auch für diesen Brief. Und in der letzten Predigt von Thomas haben wir etwas ganz Wunderbares gesehen. Wir haben das Zentrum des Evangeliums gesehen. Wir haben die Person gesehen, um die es im Evangelium geht, nämlich die Person Jesu Christi. Und eins der Merkmale dessen, wer Jesus war, war, dass er ein Mensch war, wie du und ich. Und das hat Paulus beschrieben, wenn ihr mit aufschlagt in Römer 1, ja, dass er hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, in Vers 3. Ja, also er war ein Mensch, aber lasst uns mal kurz auch überlegen und in die einfach Weltgeschichte zurückschauen, was dieser normale Mensch alles verbracht hat. Dieser normale Mensch ist einem Niemandspärchen geboren. Josef und Maria, ja, aus der Stadt Nazareth. Keiner kannte sie, kein königliches Geschlecht oder irgendetwas, sondern ganz normale Menschen. Er wurde geboren in einem Stall in Bethlehem. Und er war ungefähr so alt wie ich, als er seinen Dienst begann. Diente 3 Jahre. Und was hat dieser einfache Jude aus Nazareth, dieser Zimmermann, vollbracht? Unser Kalender, nachdem wir heute unsere Tage zählen und die Jahre zählen, richtet sich nach ihm aus. Die Werte unserer westlichen Zivilisation fußen auf dem, was Christus gelehrt hat. 2,4 Milliarden Menschen identifizieren sich auf die ein oder andere Art und Weise mit dem Namen Jesu Christi. Und dieser einfache Mensch hat mit seiner Lehre dessen, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und unserem ganzen Verstand lieben sollen, dazu beigetragen, dass die Eltern ihren Kindern Lesen und Schreiben beigebracht haben in der Entwicklung der Zeit. Und dass dadurch Christen dafür bekannt waren, dass sie lesen und schreiben konnten. Das führte dazu, dass Schulen gegründet wurden und Universitäten sich entwickelt haben. Bessere Bildung für alle war ein Merkmal der Christenheit in der Geschichte. Ja, und was für eine Ironie, dass wir heute als ignorant und ungebildet dargestellt werden, obwohl vieles von dem aus Christus selbst kommt. Und auch in der Gesundheit. Ja, wir kennen die Lehre von Jesus über den barmherzigen Samariter. Und deswegen war es damals Brauch, dass neben einer Kirche in der Nähe auch ein Haus war, wo sich um Kranke gekümmert wurde. Das waren Vorreiter von Krankenhäusern, die wir heute haben und wofür wir auch dankbar sind, dass uns da medizinisch geholfen werden kann. Ja, und auch in der Gesellschaft hat sich durch den Einfluss dieses einfachen Menschen, Jesus Christus, so viel verändert. Ja, dass Frauen Teil des Dienstes von Jesus waren, führte dann dazu, dass Frauen auch gleichgestellt waren. Ja, dass Wertevorstellungen auch von Kindern und Menschen mit Einschränkungen und Sklaven sich grundlegend verändert hat. Mit dem Wissen, dass wir vor Gott, oder dass wir im Bild Gottes geschaffen sind und vor ihm alle gleich sind. Und H.G. Wells hat einmal gesagt, ich bin Historiker, ich bin nicht gläubig, aber ich muss als Historiker zugeben, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unwiderruflich im Mittelpunkt der Geschichte steht. Jesus Christus ist mit Abstand die dominanteste Figur der Geschichte. Und dieser einfache Mensch muss für uns Menschen klar sein, dass er mehr war als einfach nur ein Mensch. Und das ist auch die entscheidende Frage, mit der wir aus der letzten Predigt rausgegangen sind und die wir uns alle stellen müssen, ist, wer ist Jesus? Und Thomas hat so gut gezeigt, dass Jesus nicht nur einfach ein Mensch war. Dass er nicht einfach nur ein guter Lehrer war, der aus dem Samen Davids kam, sondern dass er erwiesen ist in Kraft, nach dem Geist der Herrlichkeit, durch die Auferstehung aus den Toten. Er ist der Sohn Gottes, der Messias, er ist der Herr und er ist das Zentrum des Evangeliums. Und das wollte Paulus deutlich machen in diesen ersten Versen, dass Jesus im Zentrum dieses Evangeliums steht, was Paulus uns hier mitgeben möchte. Ja, nachdem wir das letztes Mal gesehen haben, wer dieser Jesus war, sehen wir heute, was dieser Jesus gemacht hat, was er uns gebracht hat und durch was er wirken möchte. Und das größte Geschenk, was Jesus uns gibt, sind nicht Schulen und sind nicht Universitäten und sind nicht Krankenhäuser und auch nicht ein schöner Kalender, sondern sind wunderbare, tiefgehende Wahrheiten, die für dich und mich in unserem Leben wichtig sind. Und deshalb lasst uns nochmal, damit wir den Kontext auch haben, diesen ganzen Abschnitt lesen, Römer Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Und wenn du so eine Bibel hast, wie Christian sie beworben hat, dann findest du ab 1138 in dieser grünen Bibel diese Stelle. Also lasst uns das zusammen lesen. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung aus den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt sehen wir, was dieser Jesus gemacht hat. Vers 5. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, also seht ihr die Einteilung, wie wir auch diese Predigten hatten. Verse 1 und 2 gingen um Paulus. Verse 3 und 4 gingen um die Person Jesu Christi. Und jetzt schauen wir uns die Verse 5 bis 7 an, wo wir sehen, wie Christus selbst wirkt. Was ich hoffentlich schaffe, euch zu vermitteln und euch zu zeigen in diesem Text, ist, wie unglaublich Gott gewirkt hat durch diesen Apostel, wie in so wenig Worten Paulus es schafft, schon so viel Ausblick zu geben auf das, was wir im Römerbrief sehen werden. Deswegen lasst uns einsteigen in diese Verse und lasst uns sehen, was wir durch diesen großen Jesus empfangen haben. Und wir werden in diesen Versen drei Aufforderungen sehen für unser Leben. Drei Aufforderungen, ihm nachzufolgen, zu staunen darüber, wer er ist. Und die erste Aufforderung in Vers 5 ist, erinnere dich, dass dir die Gnade geschenkt wurde. Erinnere dich, dass durch Jesus Christus dir Gnade geschenkt wurde. Ja, und das ist der Vers 5, der erste Teil, wo es heißt, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Und lasst uns zuerst auf dieses Wort Gnade einmal schauen, dass wir durch Christus Gnade empfangen haben. Ja, und Gnade ist ein gigantisches Wort in der Schrift. Und hier werden wir jetzt nicht die Zeit verbringen, um alles rauszuholen, was Gnade alles bringt. Das würde eine eigene Predigtreihe wahrscheinlich auch wert sein. Und wir werden durch diesen Brief auch diese Gnade mehr und mehr sehen und mehr verstehen. Ja, diese Gnade ist wie ein Diamant, der so viele Facetten, so viele Seiten hat, die wir bewundern können und die von jeder Seite auch immer noch schöner aussieht als die andere. Und wir werden durch diesen Brief auch hoffentlich Gottes Gnade mehr sehen und erleben. Aber wir können in dieser Stelle schon eines oder zwei Sachen über diese Gnade schon sehen, die diese Gnade auch definiert. Und das ist, wenn wir uns die Frage stellen, wie denn diese Gnade zu uns gekommen ist. Was lesen wir hier? Durch den wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, oder? Und das heißt, dass wir sie von Christus empfangen. Das bedeutet, dass er sie dir gibt. Und das heißt, dass du nichts dafür tun kannst, um dir diese Gnade zu verdienen, zu erwirtschaften oder zu erarbeiten. Und nicht nur, dass du nichts dafür tun kannst, um Gnade von Gott zu bekommen, sondern dass wir auch die Quelle der Gnade hier schon definiert bekommen. Wer ist diese Quelle? Jesus, oder? Jesus ist diese Quelle dieser Gnade. Und allein durch ihn können wir Gnade empfangen. Und das ist schon eine Grunddefinition von Gnade, dass Gnade nicht verdient werden kann. Und um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was diese Gnade ist, um auch für uns zu sehen, wie das hier so ein kleiner Marco Polo-Abschnitt ist, sehen wir in vielen Stellen im Römerbrief, wie Paulus dieses Wort Gnade benutzt und immer noch diese Definition erweitert und uns zeigt, wie wunderbar und wie schön diese Gnade ist. Schlag mal mit mir auf Römer Kapitel 3. Da wollen wir uns ein konkretes Beispiel anschauen, wie diese Gnade sich auswirkt in unserem Leben. Und hier sehen wir, dass wir durch Gnade gerechtfertigt sind. Und diese beiden Aspekte, dass wir eben Gnade nicht verdienen können und dass die Gnade von Christus kommt, sehen wir auch in diesem Beispiel. Also wenn wir in Kapitel 3 sind, dann sehen wir, dass die Verse 21 bis 31 eine der zentralsten Stellen im Römerbrief überhaupt sind, wo Paulus uns beschreibt, wie wir als Christen gerechtfertigt werden. Ja, und wo er eben sagt, dass kein Mensch durch das Gesetz gerechtfertigt kann, sagt er ab Vers 21, lest mit mir mit, da heißt es, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Also er fängt hier an zu sagen, die Gerechtigkeit kommt durch Glauben. Und die Frage ist ja, warum durch Glauben und nicht durch Werke des Gesetzes? Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Okay, also wir sind alle verloren, wir sind alle verdorben, wir brauchen Gerechtigkeit und wir können sie nicht durch Werke des Gesetzes erlangen, sondern nur durch Glauben. Und jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt der Vers, schaut, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in wem ist? In Christus Jesus. Also hier sehen wir, wie Gnade eben oder wie Gnade von Gott benutzt wird, um uns zu rechtfertigen. Und hier ist es so deutlich beschrieben, dass diese Gnade und diese Rechtfertigung ohne unseren Verdienst kommt, durch seine Gnade in Christus Jesus. Seine Gnade ist es, die uns rettet. Nicht dein Verdienst, nicht dein Wirken und dein Streben danach, den Gesetzeskatalog aus 3. Mose zu erfüllen, sondern Gottes Gnade allein. Und das ist auch ein unglaublicher Trost für uns. Denn wenn ihr einmal kurz weiterschaut in Kapitel 4, sehen wir nämlich noch etwas. Kapitel 4, Vers 16. Dass nämlich auch diese Gnade dafür oder von Gott genutzt wird, damit es für uns sicher ist, diese Errettung. Denn wenn es an meinen Werken liegen würde, meine Rettung zu bewirken, müsste ich jeden Tag fürchten, dass ich diese Rettung verlieren würde. Aber in Kapitel 4, Vers 16 heißt es, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf das die Verheißung, hier spricht es von Abraham, aber auch die Verheißung für uns, dass wir gerettet werden, auf das die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Es liegt nicht an uns. Gott ist es, der uns Gnade gibt und von dem wir Gnade empfangen. Wir sind gerechtfertigt durch Gnade und das allein auf den Verdiensten und auf den Werken Jesu Christi. Also lass uns nochmal zurückgehen zu Römer 1. Und wir haben hier eine Facette gesehen, ja, und die haben wir auch bloß angekratzt, um zu betrachten, um zu sehen, dass wir durch Christus gerechtfertigt sind und dass wir Gnade bekommen, aber die bekommen wir von ihm und geschenkt und können uns die nicht verdienen. Und wenn wir das heute schon über Gnade verstehen und mitnehmen, dass wir nichts dafür tun können und dass Christus die Quelle für Gnade ist, dann haben wir schon viel heute verstanden. Aber was sagt der Vers noch? Es ist nicht nur, dass wir durch Christus Gnade empfangen haben, sondern er sagt auch, dass wir durch Christus was empfangen haben? Aposteldienst. Und hier bin ich ein bisschen stutzig geworden, als ich das gelesen habe. Also durch welchen wir, Paulus meint jetzt also sich und die Römer, durch welchen wir Aposteldienst empfangen haben. Ist nicht ein bisschen merkwürdig, dass Paulus sich hier scheinbar die anderen mit reinzieht und sagt, dass wir jetzt alle Apostel sind? Ist das, was er meint? Oder meint er vielleicht wir, die anderen Apostel? Aber wir haben ja klar gesehen im Vers 1, dass Paulus nur den Brief schreibt. Also hier steht ja nicht Paulus und Jakobus und Petrus oder was auch immer, sondern hier steht einfach nur Paulus. Was meint Paulus also damit, dass wir und damit auch wir als heutige Gemeinde Aposteldienst empfangen haben? Also entweder hat Paulus seine Demut verloren und spricht jetzt hier im majestätischen Wir, ja, also wir haben Aposteldienst empfangen, aber ich denke nicht, dass das gemeint ist. Unter den Kommentatoren gibt es hier viele Vermutungen, aber lasst mich heute versuchen zu verteidigen, was ich meine, was Paulus hier sagen möchte. Zunächst denke ich nicht, dass Paulus nochmal betonen will, dass er ein Apostel ist. Das hat er schon glasklar gesagt in Vers 1. Ja, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Er will hier nicht nochmal seine Autorität unterstreichen und nochmal sagen, dass er ein Apostel ist, sondern er will uns hier etwas anderes mitgeben. Denn was macht der Dienst der Apostel? Ja, er sagt ja auch nicht, dass wir durch Jesus Christus Apostel empfangen haben, sondern Aposteldienst. Und auch in der Elberfelder steht Apostelamt. Was haben uns denn die Apostel gebracht? Ja, sie haben uns Schriften gebracht, sie haben uns Lehre gebracht, oder? Die Lehre des Christus, damals auch in den Gemeinden. Und dieser Aposteldienst, den wir als Gemeinde empfangen haben, dient eben dazu, dass wir lernen dürfen, was es bedeutet, gerettet zu sein. Denn was adressiert Lehre? Also wenn wir in der Schule sitzen oder in der Uni oder wo auch immer, was wird da adressiert? Wird da unser Herz adressiert? Nee, sondern unser Verstand, oder? Die Kinder sitzen in der Schule und müssen ihren Kopf anschalten und müssen mitdenken und lernen. Und wir haben eben auch durch die Apostel Lehre für die Gemeinde bekommen. Und wir sehen nämlich im Römerbrief, wie Paulus sehr oft den Verstand anspricht. Und das ist vielleicht auch was wir mitnehmen können. Ja, es soll nicht, das Wort geht nicht als erstes direkt in unser Herz, sondern das Wort müssen wir erst verstehen. Und dieses Wort oder von den Dingen, die Paulus hier uns mitgibt, müssen wir überzeugt sein. Paulus argumentiert. Ja, er gibt uns nicht einzelne Perlen, wo wir dann irgendwann mal einen Vers sehen und dann die Erleuchtung, sondern Paulus schreibt diesen Brief und er argumentiert und wir müssen mitdenken. Ja, also erinnert euch an die Einleitung. Wir sind eine Religion des Verstandes, die denken und die davon überzeugt sind und dann erst sich unser Herz verändert. Und deswegen brauchen wir auch die Lehre der Apostel, dass wir auf Wahrheit gefußt sind und durch Wahrheit überzeugt sind und an Gott glauben. Und jetzt lasst uns nochmal durch den Brief gehen und ein bisschen ein paar Stellen uns anschauen, wo Paulus nämlich den Verstand anspricht. Kapitel 1, Vers 20 sehen wir das erste Mal, wo Paulus jetzt argumentiert, dass jeder Mensch oder der Verstand eines jeden Menschen verdorben ist. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 20. Er verurteilt alle Menschen, indem er sagt, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott fordert von jedem Menschen, dass er in die Welt schaut, dass er auf die Bäume schaut, auf die Menschen schaut, auf die Tiere schaut, auf alles, was uns umgibt, schaut und zu dem Schluss kommt, zu dem logisch-rationalen Schluss kommt, dass Gott existiert. Aber jetzt sehen wir ein Vers weiter, was mit denen passiert, die das ablehnen. Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern, und jetzt sehen wir es, sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und hier die Konsequenz daraus und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, also ihr seht, es ist zuerst die Gedanken, die fallen und danach das Herz und danach auch die Taten. Das sehen wir in Vers 28, schaut da nochmal. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in eine unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Also dieser Zusammenhang muss jetzt klar sein, dass unsere Gedanken, wenn diese verdorben sind, unser Herz verdorben ist und damit auch unsere Taten. Es beginnt immer hier. Und Lehre adressiert eben unseren Verstand. Und jetzt sehen wir noch das Positivbeispiel. Geht mal zu Kapitel 12. Und da sehen wir in Vers 2 nämlich jetzt das, was wir machen sollen. Das, was täglich mit uns passieren soll. Römer 12, Vers 2, da heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, wir sollen uns in unserem Wesen verwandeln lassen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und wenn wir das begreifen, dass wir Lehre brauchen, dass unsere Gedanken erneuert werden müssen, dann macht jetzt vielleicht, wenn wir wieder zurückgehen zu Kapitel 1, das ein bisschen mehr Sinn, dass wir durch Jesus diesen Aposteldienst empfangen haben, dass wir die Lehre der Apostel empfangen haben und dass wir dadurch auch verändert werden können in unserem Leben. Denn wir brauchen Lehre in unserem Leben. Ja, das ist hier nichts für Akademiker, das ist nicht für den Uni-Hörsaal gedacht. Das ist für dein und für mein Leben gedacht, dass wir uns hier reindenken und dass wir auch dadurch unsere Gedanken erneuern lassen, um ihm zu folgen. Und deswegen brauchen wir Lehre in unserem geistlichen Kampf. Und die Lehre oder das Evangelium wird auch verkündigt und es wird gelehrt. Und deswegen können wir Gott danken, dass die Apostel ihren Dienst vollbracht haben für uns, dass wir Briefe haben, von denen wir auferbaut werden dürfen. Ja, danke Gott, dass wir auch diese Bibel haben. Danke für die Möglichkeit zu lernen. Danke Gott für Auslegungspredigt und danke auch für das EBTC, ja, dass wir dort auch gelehrt und zugerüstet werden können. Also haben wir durch Jesus diesen Aposteldienst empfangen. Das ist auch, was Paulus sagt in Epheser 2,20, ich lese das nur vor. Ja, da sagt er, dass die Gemeinde auch auferbaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also was können wir aus diesem ersten Abschnitt hier für uns mitnehmen? Zunächst müssen wir verstehen und viele von uns auch uns in Demut kleiden, zu begreifen, dass Gnade und Gunst vor Gott wir nicht erarbeiten können. Wir können es uns nicht verdienen, aber wir sind gerecht und wir sind sicher in Christus, nicht aufgrund unseres Verdienstes, sondern aufgrund von Jesus, der uns diese Gnade geschenkt hat. Und das entschuldigt uns nicht, uns zurückzulehnen und jetzt einfach zu sagen, boah, alles ist gut, sondern wir sollen uns hiermit beschäftigen. Und der Römerbrief wird an vielen Stellen für uns sehr schwer werden. Und wir werden uns durch einige Passagen beißen müssen. Aber gerade das ist auch, was Gott von uns will, dass wir hier uns reindenken und dass wir Fragen stellen an den Text und dass wir so auch Gott besser kennenlernen, weil Gott uns diesen Aposteldienst auch gegeben hat. Ja, und so sagt abschließend zu diesem Teil Paulus auch noch in 6,17 im Römerbrief, ich lese das auch vor, da sagt es: Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Das ist also, was Paulus hier nennt, was wir durch Jesus Christus empfangen haben. Gnade und Aposteldienst. Und diese Gnade wird uns geschenkt und sie kommt von Jesus allein. Und wie macht Paulus jetzt weiter? Jetzt hat er diese beiden Dinge hier genannt und wie macht er jetzt weiter? Schaut mal, was ist das nächste Wort, was hier direkt kommt? Ja, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum. Ihr werdet merken, wenn wir durch die Predigten hier gehen im Römerbrief, diese Worte, die vielleicht für uns so unscheinbar scheinen, wir schauen irgendwie lieber schneller auf Substantive und Verben, aber diese Worte sind extrem wichtig, gerade im Römerbrief. Und wir werden uns diese Zums und diese Dens und diese Darums genau anschauen, weil, wie ich gerade gesagt habe, Paulus argumentiert im Römerbrief. Und diese Argumente werden umso erstaunlicher, wenn wir uns darin reindenken. Also was drückt zum aus, wenn dieses Wort benutzt wird? Was sagt es? Es drückt einen Zweck aus, oder? Es ist gegeben für einen bestimmten Grund. Und deswegen wollen wir uns jetzt anschauen, was diese Gnade und dieser Aposteldienst für einen Zweck haben, was sie erreichen sollen in unserem Leben. Und da schauen wir uns die zweite Aufforderung Gottes für dich und für mich heute Morgen an. Erkenne, wofür dir die Gnade geschenkt wurde. Wofür wurde das gegeben? Und da lesen wir dann weiter, dass wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Lass uns das kurz Stück für Stück einmal anschauen. Zum Glaubensgehorsam. Habt ihr das Wort schon mal gelesen in der Schrift? Außer hier? Es kommt noch an einer anderen Stelle vor und das ist am Ende vom Römerbrief. Ja, also dieses Wort existiert nur im Römerbrief und Römer 16,26 könnt ihr euch aufschreiben, da ist das zweite Mal, dass es vorkommt, wo Paulus eben sagt, dass das Evangelium offenbar gemacht worden ist durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Also er schreibt hier Glaubensgehorsam. Aber warum Glaubensgehorsam? Lasst mich vielleicht, um deutlicher zu machen, was hier steht, lasst mich den Vers mal anders vorlesen, okay? Also ich werde ihn jetzt falsch vorlesen, um deutlich zu machen, was hier eigentlich steht. Also hier steht nicht, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zur Erkenntnis der Liebe Gottes unter allen Nationen. Hier steht auch nicht, dass wir das empfangen haben zu einem Leben in völliger Freude. Hier steht auch nicht, dass wir es empfangen haben zum Glauben unter allen Nationen. Und hier steht auch nicht, dass wir es empfangen haben zum Gehorsam unter allen Heiden. Also versteht mich nicht falsch. Ja, das Evangelium macht alle diese Dinge. Wir sehen durch das Evangelium die Liebe Gottes und Gott wirkt auch Freude in uns durch das Evangelium. Er gibt uns auch Glauben, aber es ist sehr interessant, was Paulus hier macht und warum er hier schreibt, Glaubensgehorsam. Gott will uns durch diesen Aposteldienst und durch die Gnade Glauben schenken, aber dieser Glaube soll kein toter Glaube sein. Es soll kein Lippenbekenntnis bleiben, dass wir einfach nur sagen, ja, ich glaube an den Herrn und dann nichts weiter. Sondern es soll sichtbar werden darin, dass wir Werke tun. Aber diese Werke sind eben nicht da, um uns zu retten, sondern sie sind ein Ausdruck des Glaubens, den wir haben. Ja, Jakobus sagt das in 2,17 genauso. Er sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und deswegen verbindet Paulus hier so eng diese Konzepte und sagt, der Glaube ist nicht ohne Gehorsam. Und das ist, was ich hier auch in diesem Brief erreichen möchte. Das ist, wofür die Gnade gegeben wurde. Dass ihr Glauben habt, aber dass auch dieser Glaube sichtbar wird. Und lasst mich hier zwei Beispiele mal zeigen, wie Paulus das deutlich machen möchte. Geht mal zu Kapitel 6, Vers 15. Und hier sehen wir, ja, dass Paulus eben deutlich machen will, dass dieser Glaube nicht Glaube bleibt, sondern dass Werke folgen müssen. 6 Vers 15 heißt es, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Ja, wir haben gerade gehört, Gnade haben wir empfangen. Bedeutet das, dass wir jetzt sündigen können? Nein, sondern Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Also ihr seht, dass wir immer jemandes Knecht sind, entweder der Sünde oder dem Gehorsam. Aber nochmal, es soll ein Gehorsam aus Gnade sein. Es soll nicht ein Gesetzlichkeit sein, der wir hier folgen, sondern es fließt immer aus dieser Gnade und aus der Errettung, die wir in Christus haben. Und wenn wir uns auch den Brief nochmal vor Augen malen, mit dieser großen Zweiteilung, Kapitel 1 bis 11, vollgepackt mit Theologie, mit Lehre und mit Gnade, sehen wir dann in Kapitel 12 bis 16, wie sich das in unserem Leben auswirken soll und wie wir diese Gnade zeigen sollen. Und das sehen wir nämlich zum Beispiel, wenn er wieder zurückgeht zu Kapitel 1, auch schon in der Gemeinde der Römer. Wenn wir uns Vers 8 nämlich kurz anschauen, also Kapitel 1, Vers 8, ja, sagt Paulus ja hier, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Wie kann ich denn Glauben sehen? Ja, ich kann ja nicht in eure Herzen gucken und keiner kann in jemand anderes Herz gucken und sagen, ja, der hat Glaube. Wie kann denn Paulus hier sagen, oder wie kann denn der Glaube der römischen Gemeinde in der Welt verkündigt werden? Er wird ausgedrückt durch Gehorsam, oder? Durch Hingabe an Gott und durch diese Dinge wird das sichtbar. Und das ist eben, dass wir Gnade empfangen haben zum Glaubensgehorsam. Ja, wir haben Glauben empfangen und dürfen das aber auch ausleben und werden durch die Schrift befähigt dazu, das zu tun und Gott wohlgefällig leben. Und dieser Glaube und dieser Gehorsam nun, den wir ausleben dürfen, ist uns aber nicht gegeben, damit wir uns über andere erheben. Dass wir sagen, dass wir uns selber rühmen und sagen, ja, schau, was ich für ein Vorzeigechrist bin und wie toll ich das alles mache. Denn dieser Glaubensgehorsam und die Werke, in denen wir wandeln dürfen, sind nicht für uns gegeben, sondern, was steht hier? Zum Glaubensgehorsam für meinen Namen, für deinen Namen? Nein, für seinen Namen. Also wir müssen immer wieder daran denken, Gnade ist unverdient gegeben und die Gnade ist aber nicht gegeben für dich, dass du jetzt hingehen kannst und dass du dich rühmen kannst und dass du sagen kannst, ich bin so ein Toller, sondern es ist für seinen Namen. Das ist auch was unbedingt Wichtiges, was wir verstehen müssen. Das Evangelium gibt es nicht um deine Willen. Das Evangelium, die Rettung von Jesus Christus, ist nicht, weil du so ein toller Hecht bist und weil Gott unbedingt dich retten musste, weil du so wunderbar und so herrlich bist. Das Evangelium gibt es, weil Gott so wunderbar ist und weil er so herrlich ist. Und er hat dich errettet um seines Namens willen. Es geht um ihn. Und wenn ihr euch an das Gemeindeseminar erinnert, ja, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und so sagt Paulus zum Beispiel in 3,27, ja, wo bleibt nun das Rühmen für meine Rettung? Es ist ausgeschlossen, weil Gott alles gemacht hat. Und über Abraham sagt Paulus auch noch in 4,20 bis 22, ich lese das vor. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ja, und in Römer 5,11 heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in Römer 11,36 führt er das Ganze zusammen und sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium gibt es nicht um unsertwillen, sondern um seinetwillen. Es geht in dem Evangelium nicht um dich, sondern es geht um Gott. Dass sein Name in der ganzen Welt verkündigt wird. Könnt ihr noch? in der ganzen Welt verkündigt wird. Und das ist auch genau das, was er als letztes hier noch in dem Vers sagt. Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Dieses Wort Heiden wird in der Elberfelder mit Nationen übersetzt und im Griechischen steht hier Ethnos, ja, wo wir schon diese Ethnien raushören können. Und im damaligen griechischen Sprachgebrauch war das quasi einfach nur die verschiedenen Nationen. Aber bei den Juden war es vor allen Dingen die anderen Nationen. Ja, nicht wir, sondern die, die da draußen sind. Die, die nicht in den Vorhof des Tempels durften. Die, die Gott nicht auserwählt haben. Und die, die Schweinefleisch gegessen haben. Ja, die anderen. Und wir sehen ja aber, wie meisterlich Paulus diese Einführung nutzt, um wieder ein Thema aufzumachen oder anzuteasern, was wir durch den ganzen Brief auch sehen und was wir aber heute auch noch sehen. Ja, ich meine, Israel ist heute immer noch politisch aktuelles Weltthema. Und Gott ist nicht fertig mit seinem Volk. Ja, in Kapitel 9 bis 11 werden wir das noch weiter sehen. Israel war Riesenthema im Alten Testament. Und Israel und die Nation ist auch immer noch Thema im Neuen Testament. Und Paulus behandelt das ausführlich. Und wenn ihr denkt, bist du dir da sicher? Lasst uns mal zusammenschauen. Blättert mal nur ein bisschen weiter, Römer 1, Vers 16. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Römer 2, Vers 9 bis 10. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse verbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch den Griechen. In Kapitel 2 geht Paulus auf die Beschneidung ein und auf die Unbeschnittenheit. Kapitel 3 zeigt ja dann aber gleichzeitig, wie wir alle unter der Sünde sind, sowohl Juden als auch Griechen. In Kapitel 4, in Kapitel 7 und in Kapitel 9 bis 11 kommt es immer und immer und immer wieder vor. Und Paulus behandelt so diese Unterschiede und auch die Gemeinsamkeiten zwischen den Juden und den Heiden. Und das bringt uns vielleicht dann noch manchmal, oder mir kam zumindest die Frage in der Vorbereitung, warum dieses ganze Schauspiel von Gott in der Weltgeschichte? Ja, warum macht er sich so eine Mühe mit so einem Volk, dass er dann auserwählt, dass Trennung erst bringt zwischen anderen Nationen und den Juden? Aber das werden wir im Verlauf des Briefes sehen und merken und auch darüber staunen und Gott danken, dass er es so gemacht hat. Und er führt eben, wenn wir an die Stelle vorhin zurückdenken, in Kapitel 3, die Verse 21 bis 31, dieser Abschnitt zur Rechtfertigung, führt er es eben dann zu diesem Punkt zu sagen, wir alle haben gesündigt und wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Aber preist den Herrn, dass Christus gekommen ist, um als Sühnopfer für alle Menschen zu sterben. Und so sagt Paulus dann Römer 3, 29, oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Und deswegen ist das so eine unglaublich wunderbare Botschaft für uns, dass dieses Evangelium allen Nationen der Welt offen steht. Preist den Herrn, dass dieses Evangelium nicht nur den Juden gilt, denn sie sind das Volk eigentlich, aus dem der Messias kommt. Es gilt nicht nur den Juden, sondern es gilt den Deutschen, den Südafrikanern, den Pakistanis, den Amerikanern, den Menschen aus der Dominikanischen Republik, Chinesen, Kirgisen, Kasachen, Kolumbianer, Mexikaner, Koreaner, Italiener, Inder, Österreicher, Schweizer, Ukrainern, Russen, allen. Und alle diese Nationen sitzen hier in diesem Raum. Und deswegen ist keiner hier, der hier sitzt und sagt, für mich ist dieses Evangelium nicht. Doch, es ist auch für dich. Christus ist auch für dich gestorben. Und ist das nicht eine wunderbare Botschaft, dass wir das hier sehen dürfen und dass wir das erleben dürfen? Was für ein Wendepunkt der Heilsgeschichte, dass diese Errettung nun für jeden da ist. Amen. Amen. Preis den Herrn, ja. Also, dieses Evangelium ist auch für dich und es ist für mich und es ist durch die Gnade Jesu Christi zu allen gekommen. Unser Gott hat uns errettet. Also, wo stehen wir jetzt in dem Abschnitt hier? Ja, also, wir haben jetzt gesehen und verstanden, die Gnade und das Aposteldienst und der Aposteldienst wurden durch Jesus Christus gegeben. Der Zweck, was es machen soll, es soll Glaubensgehorsam in uns produzieren, es soll Gott verherrlichen und es dient für alle Nationen, es ist für alle offen. Die letzte Aufforderung für uns heute zeigt uns, zu wem uns diese Gnade macht. Die dritte Aufforderung für dich und für mich heute Morgen von Gott aus seinem Wort ist, erlebe, wozu die Gnade dich geändert hat. Zu wem diese Gnade dich gemacht hat. Also lasst uns schauen in die Verse 6 bis 7 in der verbleibenden Zeit, die wir noch haben. Da heißt es, unter den Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. An alle in Rom anwesenden, geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, und der geübte Bibelhörer sieht schon, dass jetzt hier wirklich ein paar Themen drin sind, die es in sich haben. Ja, Berufene Jesu Christi, geliebte Gottes und berufene Heilige. Aber es zeigt uns auf jeden Fall deutlich, zu was uns Gott geformt und gemacht hat. Er hat uns gemacht zu Berufenen, er hat uns gemacht zu Heiligen und er hat uns gemacht zu Geliebten. Und Irenäus, ein früher Kirchenvater, hat mal gesagt, er, Christus, wurde zu dem, was wir sind, um uns zu dem zu machen, was er ist. Ja, also Christus, er wurde für uns zur Sünde, zum Sünder, um uns zu dem zu machen, was er ist, ein Geliebter und heilig. Lass uns zuerst das anschauen, berufen. Ja, und Paulus macht das hier zweimal sogar. Ja, er sagt, wir sind Berufene Jesu Christi und wir sind Berufene Heilige. Und dieses Thema werde ich jetzt nicht aufmachen und jetzt hier die Katze aus dem Sack lassen. Das werden wir uns noch in den entsprechenden Kapiteln später im Römerbrief noch sehr tief und sehr genau anschauen. Aber nur hier, was auch wir hier schon mitnehmen können und wo wir noch mal kurz rausschauen wollen, auf was uns später noch erwartet, geht es in dem Römerbrief auch um zwei Arten der Berufung und des Rufens Gottes. Es ist einerseits ein Ruf, der für alle Menschen gilt. Okay, Gott ruft alle Menschen zur Buße. Alle Nationen, das haben wir gerade gehört. Und Römer 10, 17 bis 18 steht es zum Beispiel auch beschrieben. Ich lese das vor. Da heißt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben Sie etwa nicht gehört? Doch, ja. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Okay, der Schall ist über die ganze Erde hinausgegangen und alle haben gehört. Aber sind alle gläubig geworden, die es gehört haben? Nein. Israel hat seinen Messias gesehen und gehört. Aber sind alle, denen Jesus begegnet ist, zum Glauben gekommen an ihn? Auch nicht. Aber hier sehen wir, dass einerseits wir beschrieben haben im Römerbrief, dass Gott eben alle Menschen zur Buße und zur Rettung ruft. Und gleichzeitig haben wir aber auch vor allen Dingen in den Kapiteln 8 und 9 eine Art der Berufung, die in Gottes Souveränität zählt. Eine Berufung, die wir zum Beispiel in Römer 8, Vers 30 beschrieben sehen. Ja, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ja, und wenn schon einige Fragezeichen aufkommen, ja, diese Fragezeichen werden wir beantworten. Und auch Paulus widmet sich dem schon in Kapitel 3 und stellt ja auch einfach nur Fragen, ohne sie zu beantworten. Deswegen darf ich das auch machen. Wenn er zum Beispiel sagt in Römer 3, Vers 5, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen, ist Gott etwa ungerecht? Und diese Frage nimmt er dann wieder auf in Römer 9 und fragt dann in 9, Vers 14, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und da werden wir das dann nochmal in der Tiefe sehen. Aber wir dürfen jetzt schon wissen, dass wir einerseits allgemein von Gott berufen wurden, aber wir sind auch Römer 8, 30 berufen und damit gerechtfertigt und damit mit ihm auch verherrlicht. Denn wir sind nämlich auch Heilige. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Konsequenz aus all dem, was wir schon gehört haben. Und hier möchte ich auch ganz vorsichtig sein und das genau beschreiben, was ich hiermit meine, dass wir heilig sind. Heilig bedeutet hier nicht, dass ich jetzt schon ein perfektes Leben lebe, dass ich nie gegen irgendjemanden sündige, frag gerne meine Frau, sie hat da viele Beispiele, sondern es heißt aber, dass ich vor Gott, und das haben wir in Kapitel 3 gesehen, vor Gott bin ich 100% gerecht. Gott sieht mich durch Christus und er sieht nichts mehr von der Sünde, weil alles bezahlt wurde. Das heißt, vor Gott habe ich schon 100%. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo ich sterbe, ich nichts zu befürchten habe, weil Christus für mich gestorben ist und er alles bezahlt hat. Und gleichzeitig drückt sich aber das auch aus, dass unsere Heiligung stetig und stetig und stetig in unserem Leben wächst und wir zu dem wachsen, was wir vor Gott schon sind. Das sehen wir vor allen Dingen in den Kapiteln 6, 7 und 8. Und dazu gibt es noch viel zu sagen und wir werden uns das alles anschauen. Aber ich möchte noch einen wichtigen Punkt für uns heute machen und damit auch abschließen, was wir sehen, wodurch die Gnade wirkt und was sie, zu wem sie uns macht. Nicht nur zu Berufenen, die gerechtfertigt und die verherrlicht sind, und nicht nur zu Heiligen, die nichts mehr fürchten müssen, weil wenn wir sterben, wir bei ihm sind, sondern, schaut nochmal, Vers 7, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Und dieses Geliebte Gottes müssen wir richtig einordnen. Und das wird ein Riesenthema werden in Römer 8. Wir sind von Gott nicht geliebt in einer allgemeinen Art und Weise, in dieser Johannes 3,16 Art und Weise. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Gott liebt uns nicht mit einer Liebe deinen Nächsten Art und Weise, wie wir einfach nur einander dienen sollen, sondern wir sind so von Gott geliebt, wie der Vater den Sohn liebt. Wir sind geliebt mit einer Bundesliebe, die nicht auf dem basiert, was wir tun. Ja, was sagt der Text? Worauf basiert das? Ja, Vers 5, was haben wir gesehen? Durch Christus haben wir die Gnade empfangen. Und durch diese Gnade wurden wir verändert und sind jetzt Geliebte Gottes. Und nochmal, die Gnade haben wir nicht verdient, die haben wir empfangen. Wir sind also geliebt mit einer Liebe auch, die Gott verherrlicht. Wir sind aus Gnade geliebt. Wir sind aus dem freien Entschluss Gottes geliebt. Es liegt nicht an uns. Und deswegen kann ich dir die Frage stellen, wird der Vater je aufhören, seinen Sohn zu lieben? Lauter. Nein. Also wird er auch nie aufhören, dich zu lieben. Und bitte versteh, was ich hier sage. Das ist so wichtig für unser Leben. Dieses Verständnis brauchen wir in unserem Alltag und wenn die Zeiten hart werden. Gottes Liebe hört niemals auf und sie wird nie aufhören, weil sie nicht von dir abhängt, sondern weil sie von ihm abhängt. Und wenn der Vater nie aufhört, seinen Sohn zu lieben, dann wird er auch nie aufhören, dich zu lieben, wenn du in Christus bist. Paulus stellt durch den Brief so oft, zeigt er uns, wie wir eins sind mit Christus. Und wenn wir eins sind mit Christus, dann liebt der Vater uns, wie er seinen Sohn liebt. Und dann ist es egal, ob du an Krebs erkrankst, ob deine Tochter stirbt und du deinen Job verlierst oder durch deine Kinder schlaflose Nächte hast. Die Liebe Gottes für dich hört niemals auf. Und wenn du die Lüge hörst, Gott hat mich verlassen, Gott liebt mich nicht mehr, dann sag nein. Ich bin ein Geliebter Gottes. Ich bin unendlich von Gott geliebt. Er hat sich für mich hingegeben und er ist für mich gestorben. Es ist nicht ein Gott hat mich wohlwollend lieb, sondern schlag mir das mal auf bitte. Römer 8, Vers 35. Das müssen wir sehen und das ist auch der Abschluss von Römer Kapitel 8, wo wir nochmal sehen, wie Gott uns liebt. Römer 8, die Verse ab Vers 35. Das ist der Abschluss von dem größten Kapitel dieses Briefes. Und hier sagt Paulus, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ich kann nicht weitermachen, oder Krebs, oder der Tod eines Nächsten lieben. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Und zu diesen Geliebten sind wir geworden. Und durch was? Durch die Gnade unseres Herrn, die wir empfangen haben. Und es ist Gnade und Gnade allein, dass wir Glauben haben, dass wir gehorsam sein dürfen, dass wir von der Sünde befreit wurden, dass wir mit allen Nationen zusammen daran teilhaben dürfen, dass wir Gottes Namen verherrlicht sehen durch das Evangelium, dass wir Berufene sind, dass wir Heilige sind und dass wir Geliebte sind. Und wie sollen wir nun leben angesichts dieser Gnade und dieser Liebe? James Montgomery Boyce sagte einmal: Du fragst mich, ich möchte etwas über die Lehre der Heiligung erfahren. Also ich möchte wissen, wie ich ein heiliges Leben lebe. Und er sagte: Mein lieber Freund, wenn du nur erkennen würdest, dass du von Gott so geliebt wirst, wie er seinen eigenen Sohn geliebt hat, würdest du das Wichtigste in Bezug auf deine Heiligung lernen, ohne auch nur einen Schritt weiterzugehen. Also wenn du gerade auf dem Plateau bist, auf dem Berg, wo alles gut ist, ja, wo die Sonne scheint und das Gras grün ist und das Wasser frisch und es leicht ist, Gott zu danken und zu preisen, auch da dürfen wir uns daran erinnern, wie groß die Gnade und wie groß die Liebe unseres Herrn ist. Denn eines Tages schaut ihr in dieses Tal runter und ihr seht dieses Tal schon vor euch, durch das ihr gehen werdet. Und vielleicht bist du gerade in dem Weg hinunter, vielleicht bist du gerade genau da, in diesem Tal da unten, und du hörst diese Lügen flüstern zu dir: Gott hat dich verlassen, er liebt dich nicht, schau dich an. Wenn du um Weisheit ringst und Weisheit so weit fern scheint, dann denk daran, dass du ein Geliebter Gottes bist. Du bist ein Geliebter Gottes. Das ist deine Identität, das ist, wer du bist. Und in unserem Leben haben wir auch so oft die Versuchung zu denken: Das habe ich nicht verdient, diese Liebe. Schau doch mein Leben an, das habe ich nicht verdient. Weißt du was? Du hast recht. Das hast du nicht verdient, das habe ich nicht verdient, das hat keiner von uns verdient. Ich bin nicht würdig, es ist nichts an mir, was gut genug wäre. Und doch fand ich Gnade bei dir. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lass uns beten. Herr, deine Liebe und deine Gnade ist so unglaublich, unfassbar groß. Herr, wir stehen hier und wir finden kaum Worte für das, was wir in deinem Wort offenbar sehen. Und Herr, wir sehen, dass auch Paulus es noch den Römern gewünscht hat und so auch es bei uns sein wird, dass Gnade und Friede mit uns sind. Herr, ich danke dir für diese unglaubliche Gnade, die wir haben in deinem Wort, in deiner Lehre und nicht nur dort, sondern auch in unserem täglichen Leben. Wir danken dir, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde, dass wir errettet sind, dass wir befreit sind und dass wir geliebt sind. Ich danke dir, Herr, dass wir im Gehorsam wandeln dürfen dadurch. Und ich bitte dich, Herr, dass auch durch diesen Römerbrief, Herr, wir mehr und mehr wachsen und wir mehr und mehr verstehen und wir dich nur loben und preisen, dass wir erkennen, dass wir erleben und dass wir bestaunen, wie groß und wie herrlich du bist, Herr. Möge dieses Wort, was wir gehört haben heute, dich verherrlichen. Möge es in unserem Leben wirken und dir allein für all das sei die Ehre in deinem Namen.